In der heutigen Folge spreche ich mit Jan Leise, dem Gründer und CEO von Elektron. Elektron ist eine Firma, die Quantencomputer baut und forscht und weiterentwickelt und aus der Uni heraus entstanden ist, jetzt aber wirklich als Startup agiert und versucht, Probleme, reale Probleme von Unternehmen zu lösen, die sich dann vielleicht auch monetarisieren lassen. Was es da so für Hürden gibt, was es für Challenges gibt, wie das ganze Thema gewachsen ist, generell aber auch erstmal Grundlagen, was Quantencomputer-Hardware so leistet, wie das Ganze funktioniert, weil ich auf dem Thema wirklich mich relativ wenig auskenne. Das Ganze gibt es heute in dem Podcast und ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir starten los. Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast Folge. Heute spreche ich mit Jan-Hendrik Leise, der bei Elektron Quantencomputer baut. Elektron ist eine Ausgründung der Universität Siegen, ist das erste Unternehmen, was Quantencomputer macht in Deutschland und Jan ist CEO und war vor Elektron Geschäftsführer bei einem Familienunternehmen, Albrecht Bäumer aus Freudenberg. Und Elektron, würde ich sagen, ist eines der spannendsten Startups aus Deutschland. Schön, dass du hier bist. Kannst du mal reinstarten mit, was sind Quantencomputer?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Freut mich, heute hier Digital Economics mit dabei zu sein. Vielen Dank, Luis. Ja, die Frage, was sind Quantencomputer und wie funktioniert das denn, die kommt in der Regel am Anfang. Und ich merke immer so eine kleine Hürde bei meinen Gesprächspartnern, weil das Thema irgendwie kompliziert ankommt. Ich würde sagen, das, was man heute an Rechnerarchitekturen oder an klassischem Computing hat, da weiß man ja auch nicht wirklich, wie das funktioniert. Man weiß vielleicht noch Einsen und Nullen, man weiß vielleicht auch Transistor, man weiß auch, ja, gibt es in Handys, gibt es in PCs, gibt es auch so als Supercomputer. Und dann kommt immer die Frage, ja, wie funktioniert ein Quantencomputer? Ja, und an der Stelle, es wäre so einfach, wenn man heute die Lösung bringt, ja, so wie diese Welle an Möglichkeiten aus ChatGPT, weil dann sieht man auf einmal, das und das funktioniert. Und es ist gar nicht mehr so wichtig zu verstehen, was dahinter ist. Trotzdem würde ich einmal so versuchen zu erklären, wie so ein Quantencomputer funktioniert und was so dahinter steht. also es ist in der Tat so, dass Quantencomputer auch rechnen, ja, aber eben nicht auf Basis von klassischer Informatik, nicht auf Basis von Einsen und Nullen oder nur Einsen und Nullen, sondern Quantencomputer rechnen mit Einsen und Nullen und allem dazwischen und das so zeitgleich, ja, in Superposition. Manche haben schon mal von Schrödingers Katze gehört. Das ist so ein Experiment, bei dem die Katze tot und lebendig zeitgleich ist. Also verrückt. Wie kann eine Katze tot und lebendig zeitgleich sein? Und wie soll man sich sowas vorstellen? Also Quantencomputer funktionieren auf der Basis von Quantenmechanik. Und so der Hauptleitsatz der Quantenmechanik ist, dass ein Atom zur selben Zeit an zwei unterschiedlichen Orten sein kann. Also hier und da. Ja. Kann man sich das vorstellen? Ich meine, du sitzt in Berlin, ich sitze in Siegen. Wir sind ja nicht zeitgleich irgendwo anders. Ja. Aber definitiv ist das so, dass Atome eben in Superposition zwei unterschiedliche Zustände, zwei unterschiedliche Orte zum Beispiel wahrnehmen können. Und damit rechnen Quantencomputer. Versteht das irgendjemand noch? Ich würde sagen, die Hürde ist eher hoch, sich das überhaupt vorstellen zu können. Aber Quantencomputer basieren auf Quantenmechanik und das ist so der Leitsatz. Ja. Konkret, was bedeutet das? Stell dir vor, wenn ich einen großen Tisch habe, auf dem ein Labyrinth aufgebaut ist, dann würde ich klassisch mit einem klassischen Computer als klassische Herangehensweise würde ich jeden einzelnen Weg aus diesem Labyrinth raus, würde ich einmal gehen und hätte dann alles hintereinander probiert und hätte dann die Lösung. Ja? Quantencomputer funktionieren so, wie wenn ich in dieses Labyrinth Wasser kippe. Und dann läuft quasi aus der Mitte, aus diesem, da wo ich gerade bin, zeitgleich das Wasser in alle Wege und aus diesem Labyrinth raus und zeitgleich wird es eben gelöst. Ja, es ist nicht simultan hintereinander, sondern zeitgleich, parallel. So, und das ist, so rechnet ein Quantencomputer. Also nicht alles hintereinander probieren, sondern zeitgleich. Und das hängt mit dieser Superposition zusammen, dass ein Qubit, also das ist die Einheit, mit der man rechnet, zeitgleich unterschiedliche Zustände annehmen kann und so eben auch rechnet. Ja, das kann man sich vorstellen wie eine auf Wahrscheinlichkeiten basierte Gleichung.
Ist das so ein bisschen vom Prinzip her, vom Status, wo wir gerade mit der Technik stehen, wie bei kalter Fusion, wo quasi die Theorien sind alle bewiesen. Wir wissen quasi, dass es funktioniert. Jetzt müssen wir nur in der Praxis das irgendwie bauen und quasi in den ersten Runden wird es einfach wahnsinnig teuer, quasi diese Grundlagenforschung zu machen. Aber vielleicht eines Tages ist es eine Technologie, die Dinge erreicht, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Ist das quasi vergleichbar, dass es quasi so eine Technologie ganz am Anfang ist oder sind wir bei Quantencomputern vielleicht sogar schon ein bisschen weiter?
Ja, also ich glaube, man kann es vergleichen, und man kann es wahrscheinlich vergleichen mit vielen anderen Themen aus dem Bereich Deep Tech. Mhm. Ja, Themen, die gerade aus der Wissenschaft in die Realität kommen, umgesetzt werden, Richtung eigene einzelne Use Cases gehen. Ich würde sagen, dass Quantencomputer an der Stelle schon noch einen Schritt weiter sind als Fusion, weil auf einer kleinen Ebene das wirklich auch schon komplett funktioniert. Ja, das, was nur, in Anführungszeichen, die Hürde ist, ist die Größe des Systems, die Anzahl an Qubits zu erhöhen und performanter zu machen. So würde ich es beschreiben. Aber es ist definitiv so, dass man heute noch nicht große Use Cases hat und irgendeinen ROI-basierten, also Return-on-Invest-basierten Mehrwert in die Industrie bringen kann.
Und das ist quasi einfach dadurch bedingt, das ist zu teuer. Also es ist genial, Supercomputer, das ist jetzt vermutlich oberflächlicher Begriff, aber man hat jetzt diesen Supercomputer, der wahnsinnig clever in kürzester Zeit Dinge ausrechnen kann, für die ein normaler Computer einfach deutlich länger braucht. Aber richtig hoch zu skalieren, lohnt sich einfach noch nicht, weil es zu teuer ist in der Anwendung. Kann man das so sagen?
Ja, also einmal, wir unterscheiden Quantencomputer und Supercomputer. Okay. Supercomputer sind halt wirklich große herkömmliche Computing-Strukturen. Okay. Ja? Also Supercomputer stehen in unterschiedlichen Ländern dieser Welt, in großen Rechenzentren. Das ist ein Rack neben dem anderen, ein Transistor neben dem anderen. Und im Wesentlichen kann man nur durch Anzahl an Transistoren, Anzahl an Infrastruktur skalieren. Zum Beispiel, es gibt einen japanischen Supercomputer, Ryken. Der ist mehrere Tennisplätze groß, verbraucht so viel Energie wie eine mittlere Kleinstadt.
Okay, krass.
Und ist alleine dadurch natürlich schon eine große Herausforderung, so ein System ans Laufen zu bringen. Mhm. Und dann gibt es ja ganz viele kleinere Computerstrukturen, Rechenzentren an Universitäten oder zum Beispiel am FZJ, Forschungszentrum Jülich, Exascaler-Strukturen und so weiter. Das sind die herkömmlichen Strukturen. Quantencomputer grenzt man eben über diese Funktion basierend auf quantenmechanischen Eigenschaften. Grenzt man Quantencomputer davon ab. Und es ist nicht nur eine Geldfrage. Es ist schon auch noch tiefergreifend. Und wenn man sich mit dem Thema Quantencomputing beschäftigt, kommt man. Also zum Beispiel Google Quantencomputing und du siehst schöne Bilder aus freien, goldenen, silbernen Strukturen, wie so ein Inverted Wedding Cake, wie so ein Kronleuchter von der Decke. Das sind Superconducting Quantencomputer, also Quantencomputer, die auf Basis herkömmlicher Chips funktionieren. Man druckt quasi einen quantenmechanischen Schaltkreis auf einen herkömmlichen Chip. Oder es gibt Quantencomputer auf Basis von Photonen, Neutralatomen bis hin zu Quantencomputer auf Basis von schwarzen Löchern. Ja. Also viele unterschiedliche Technologien und unsere Technologie ist Ion-Trapping, also Ionenfallen-basierte Quantencomputer. Das bedeutet, wir fangen einzelne Atome in einem elektromagnetischen Feld und wir bringen diesen Atomen bei, ihre quantenmechanischen Eigenschaften so zu nutzen, dass man damit rechnen kann. Also wir bringen den Atomen eigentlich das Rechnen bei. Ja, und genau, und Entschuldige, und Luis, deine Frage, ja, ob das einfach nur eine Geldfrage ist. Nein, ist es nicht. Ja. Man kommt an jeder Stelle, egal ob man jetzt im Falle Ionenfallen, egal ob man Richtung Optik oder Richtung Laser oder Richtung Vakuum oder egal in welche Komponente man dann tiefer reinguckt, man arbeitet immer sehr eng an dem, was heute aus der Wissenschaft gerade in die Umsetzung kommt. Man ist immer top-notch, egal welche Komponente man sich anguckt. Top-notch, weil eben die Anforderungen so hoch sind. Man möchte so wenig Fehleranfälligkeit im System haben. Man möchte so zuverlässige Komponenten wie möglich haben. Und die große Herausforderung ist, diese Komponenten miteinander zu kombinieren, ans Laufen zu bringen mit einer Firmware, mit einer Software und daraus den Quantencomputer zu bauen. Und das ist nicht nur geldabhängig, sondern A, natürlich muss man auf die richtige Technologie setzen. B, braucht man die richtigen Fachkräfte, die genau sich mit so einem Thema auch auskennen. Und C, muss man dann auch die richtigen Ideen haben, dass das, was in der Wissenschaft möglich war oder vielleicht aus der Theorie kommend mal beschrieben wurde, wirklich in der Praxis umzusetzen. Ja. Und da ist die Frage nicht immer nur Geld. Natürlich ist Geld immer eine gute Grundlage, um ganz viele Sachen parallel zu betreiben und die verrücktesten Sachen auch voranzutreiben.
Kannst du ein bisschen über die Entstehung erzählen? Weil grundsätzlich stelle ich mir schon die Frage, jetzt gibt es solche Firmen wie Google und Co., die haben natürlich Spielgeld. Die haben einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ey, wir haben Ressourcen, wir haben gute Leute, wir haben viel Geld. Wir machen jetzt Quantencomputer, weil es sich in 30 Jahren für uns langfristig vielleicht auszahlt. Bei euch gab es jetzt quasi die Situation, dass das Ganze aus der Uni raus entstanden ist. Was war da quasi der Schlüsselmoment, wo es hieß, wir könnten da vermutlich ein Unternehmen draus bauen?
Ja, also es ist definitiv richtig. Wenn man sich Quantencomputing weltweit anguckt, Google, IBM, Microsoft, große Konzerne spielen da an vorderster Front mit. Und irgendwie habe ich schon Respekt vor dieser Marktdynamik. Wir als kleinerer als Startup, als junger Player da wirklich an vorderer Front mit dabei zu sein, weil es schon unterschiedliche Haushalte sind, über die wir einfach, die wir nutzen können und da hängt natürlich viel dran. Also Electron ist als Spin-off vom Lehrstuhl für Quantenoptik entstanden. Christoph Wunderlich ist der Kopf über dem Lehrstuhl hier in Siegen, an der Universität Siegen. Und hat hier viele Jahre im Bereich Quantenmechanik, Quantenoptik geforscht und entwickelt. Und irgendwann mit der Kombination Ionenfalle, also wir fangen Atome, wie ich das eben beschrieben habe, in einem elektromagnetischen Feld. Und um die Atome wirklich sehr stabil zu machen und auch zu normen, kühlt man die runter auf so nah wie möglich, absoluter Nullpunkt, so kalt wie möglich. Und Christophs USP und seine Entwicklung war dann MAGIC, Magnetic Gradient Induced Coupling. Das heißt, wir programmieren Algorithmen mit Mikrowellen dann auf diese Atome. Ja. Okay. Und das hört sich jetzt schon total verrückt an. Es wird noch ein bisschen besser. Wir lesen die Atome, diese Qubits, lesen wir optisch aus. Also wir beobachten die Atome. Was machen die? Ja? Also hört sich total verrückt an. Ich glaube, dass ich klassisches Computing nicht beschreiben könnte. Es wäre für mich noch komplexer, aber es funktioniert heute. Ja? Und diese Use Cases, irgendwas zu lösen, Logistikproblem oder Medikamentenentwicklung, lässt halt noch auf sich warten. Deswegen fragt jeder auch, Mensch, wie funktioniert denn der Quantencomputer? Und also nochmal in die einzelnen Komponenten oder die maßgeblichen Komponenten. Ionen zu fangen oder einzelne Atome zu fangen, das hört sich schon verrückt an. Ist aber seit den 80er Jahren möglich. Ja, es gibt viele Anbieter dazu, so eine Ionenfalle, so ein elektromagnetisches Feld aufzusetzen, indem man wirklich einzelne Atome fängt, ist schon total verrückt. Wahnsinn, ja. Aber Stand der Technik. Dann einzelne Atome mit Lasern zu kühlen, hört sich erstmal verrückt an, weil man denkt, Laser, das muss doch warm sein. Vielleicht denkt man an so einen Laserpointer noch und aber wie kühlt man denn das? Das ist so, dass Wärme von einem Atom ist immer Bewegung, ist immer Frequenz und man sucht eben nach der passenden Frequenz, nach dem Laser, der diese Frequenz bringt und die beiden quasi Bewegungen addieren sich so, dass man weniger Bewegung kommt und weniger Bewegung bedeutet Kälte. Mhm. Ja, und so kühlen wir dann ein einzelnes Atom runter auf nahezu 0 Kelvin. Mhm. Wenn du jetzt dir so ein, auf dem Wochenmarkt kaufst du ein Hähnchen. Ja? Mhm. Und du stellst dir vor, ich möchte jetzt diesen Hahn auf minus 280 Grad runterkühlen. Was für ein Aufwand, was für ein Kühlaggregat braucht man dahinter? Wir kühlen halt nur einzelne Atome. Mhm. Ja. Auch im Vergleich zu den anderen Quantencomputing-Technologien, großer Vorteil, dass wir halt nur einzelne Atome runterkühlen. Mhm. Das hört sich auch verrückt an, aber ist auch so statt der Technik. Mhm. Also Ionen fangen in einem elektromagnetischen Feld, kühlen mit Lasern, programmieren mit Mikrowellen. Das hört sich auch irgendwie verrückt an, aber das sind Standardbauteile in einem Smartphone. Mhm. Ja? Die große Herausforderung ist, das eben als System aufzusetzen, das standardisiert immer wieder dasselbe machen kann, das stabil läuft. Mhm. Und dann total abgefahren mit einer Kamera, mit einer Optik dieses einzelne Atom oder die einzelnen Atome, die dann gefangen Ionen sind. Und wenn man was drauf programmiert, sind das eben unsere Qubits, ja, die wirklich zu beobachten mit einer Kamera. Hört sich auch verrückt an, aber ist auch Stand der Technik. Mhm. Also die leuchten sogar so hell, dass man die mit bloßem Auge sehen kann.
Ja, ein Atom.
Es ist schon, komm vorbei, okay. Luis, zeige ich dir hier vor Ort. Okay. Ist total verrückt.
Also, ja? Also das ist wirklich das Atom, was dann quasi leuchtet,
sodass
man sie sehen kann. Okay.
Ja, ganz genau. Spannend. Ganz genau. Aber also irgendwie verrückt. Und meine Physiker können dann noch viel mehr dazu erklären, wie das funktioniert, wie man Ionen fängt, wie man mit Lasern kühlt, wie man mit Mikrowellen programmiert, wie man mit der Kamera auch beobachtet. Mhm. Für mich hört sich das alles total abgefahren an. Mhm. Aber die Kombination, das ist das, worum es geht. Mhm. Ja, das System ans Laufen zu bringen. Und die großen Hürden kommen eben auch über diese Kombination von den Systemen. Jedes System bringt auch immer einen Fehler mit. Das heißt, wir arbeiten stark daran, die Fehler so weit wie möglich rauszuhalten. Mhm. Wir arbeiten daran, dass man ein Atom und wir arbeiten mit Ytterbium, das ist ein Metall. Wir verdampfen dieses Metall quasi und thermisch steigt dann eine Wolke an Atomen in diese Ionenfalle und wir fangen dann einzelne Atome. Ja, und also stell dir alleine vor, man verdampft mit einem Laser Metall und man möchte ein Atom fangen. Also es bedarf schon einiger Kunst und Herleitung, das so als Standard betreiben zu können. Und die große Herausforderung ist, dass natürlich jedes System sowohl das Vakuum, das so gut wie möglich sein muss, um alle Außenfaktoren, weil das, was ich gerade genannt habe, Ionenfalle, Laser kühlen, mit Mikrowellen programmieren, das System ist in einem Vakuum, in eine Vakuumkammer eingebaut. Das Vakuum muss so gut wie möglich sein. Alle anderen Komponenten müssen so gut wie möglich sein, um die Fehler außen vor zu halten. Ja? So, dass man hinterher ein einzelnes, sehr gutes Qubit hat. Der große Vorteil bei Ionenfallen ist, dass so ein Atom halt überall schon immer gleich ist. Also wir müssen nicht irgendeinen Chip produzieren, der per se menschgemacht auch immer irgendeinen Fehler mitbringt, sondern wir rechnen mit Atomen, egal auf dem Mars, in Berlin, in Paris, das Atom ist immer gleich. Mhm. Ja? So, und das ist so das System, mit dem wir arbeiten. Und die große Herausforderung ist eben, mehr Atome, mehr Ionen, mehr Qubits und das als Standard aufzubauen, die einzelnen Qubits bewegen zu können, dann erste Spielalgorithmen aufzuspielen. Ja, wir haben im Bereich Machine Learning schon so erste Spielprobleme gemacht, Quanten-Fourier-Transformationen und dann aus einer geringen Anzahl an Qubits weiter emporzusteigen in hunderte, tausende Qubits. Das ist so das Ziel und damit dann wirklich große, faszinierende Sachen.
Wie definiert sich ein Qubit? Ist das quasi ein ausgeführtes Experiment, ein Atom, was eingefangen wurde?
Also ein Qubit ist wie ein Bit.
Okay.
Ein Qubit ist ein Atom.
Okay. Also quasi eine Information, die...
Ja, genau.
Okay. Und nur, dass man halt keine Nullen und Einsen vermutlich hat, wie bei normalen Computern, sondern mehrere mögliche Ausgänge.
Ja, also ein was ist ein Qubit? Bei uns, bei den Ionenfängern. Ein Qubit ist immer ein Atom. Ich nehme ein Elektron weg, mache es zum Ion, fange es in dem elektromagnetischen Feld. Das ist ein Ion, gefangen in der Ionenfalle. Und das Qubit entsteht dadurch, dass ich eben mit dem Ion arbeite, es programmiere. So, und ja, es ist richtig, dieser quantenmechanische Vorgang, wie das einzelne Qubit rechnet, ja, das Qubit, das kann 1 und 0 und alles zeitgleich sein. Ja, nur beobachten kann ich das nicht. Also, wenn ich so einen Algorithmus einspiele, dann habe ich quasi einen Algorithmus, der mir sagt, bei t gleich 0, also Zeit gleich 0 am Anfang, spiele ich den Algorithmus ein und ich mache den Readout, also das Auslesen von dem Ergebnis bei t gleich irgendeine Zeitspanne, so lang, wie der Algorithmus braucht. Ja. Und währenddessen rechnet das einzelne Qubit nach quantenmechanischen Regeln. Stell dir vor, dieses Thema Schrödingers Katze. Man sagt, Schrödingers Katze ist dead and alive, also beides zeitgleich. Aber wenn ich die Kiste öffne, wenn ich die Box öffne, wenn ich mir angucke, was macht das Qubit gerade, dann ist es entweder schwarz oder weiß. Dann ist es immer dead or alive. Ja, ja. Dann ist es immer entweder 1 oder 0. Ja? Aber der Algorithmus und die Rechnung selber, die erfolgt eben in Superpositionen mit unterschiedlichen Zuständen.
Ich denke so ein bisschen quasi aus dieser Entwicklerperspektive, und da gibt es vermutlich auch Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben. Aber ich denke quasi immer an einen Input und an einen Output, und ich gebe quasi irgendwas rein in eine Formel, und am Ende habe ich quasi eine 0 oder eine 1. Wie schafft ihr das, dass ihr quasi diese Formeln gebt? Weil, also irgendwie, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn es um Zahlen geht, wenn es um mathematische Berechnungen geht, die ich quasi am Computer durchführe. Für mich ist das irgendwie immer noch im Moment so ein Atom, was durch die Luft fliegt, das wir quasi am Ende einfangen, das irgendwie einen Zustand hat. Aber irgendwie muss man ja auch diese Formel quasi, die durchlaufen wird, diese Berechnung, muss man ja noch irgendwie enforcen, dass das Atom wirklich irgendwas tut. Wie findet sowas statt?
Ja, also ich sage immer, das ist so, das sind die drei magischen Zutaten, die ich brauche. Also einmal habe ich die Hardware, ja, zum Beispiel ein ionenfallenbasierter Quantencomputer. Ja, das ist die Hardware, die läuft auf irgendeiner Basis, Hardware-Komponenten plus Firmware, also Treiber. Ja. So, dann habe ich da drüber den Algorithmus. Den Algorithmus muss ich irgendwie einspielen. Ja. Und was lade ich in den Algorithmus? Was mache ich denn da? Das muss immer auf irgendeinem Use Case oder auf irgendeinem Datensetup basieren. Also dieser Dreiklang aus Industrie, Daten, Data Lake, Quantenalgorithmus, die Spezialisten, die auf die Quantenalgorithmen designen und eben die Hardware. Das ist so der Dreiklang, der das System beschreibt. Und ich würde sagen, die Herausforderung, alle reden immer darüber, wann ist denn der Quantencomputer fertig? Ich würde sagen, die Herausforderung in allen drei Ebenen oder auf allen drei Zutaten, also Hardware, Algorithmus und Data Lake, sind gleich groß. Also wir reden da über große Aufgaben, die vor uns liegen. So, und wenn man sich Quantenalgorithmen anguckt, dann gibt es gar nicht so viele. Also 12, 13 unterschiedliche Quantenalgorithmen. Genau, Michael Johanning, mein Kollege, CTO bei Electron, der kommt aus den Tiefen der Physik, der sagt, Jan, so ein Quantenalgorithmus, stell dir die Komplexität hinter einem Nobelpreis vor. Also wenn da ein weiterer Quantenalgorithmus mit zukommt, dann ist das vergleichbar mit dem Aufwand und so herausragend wie so ein Nobelpreis. Ja? So, und die Quantenalgorithmen sind, ich würde sagen, sind wahrscheinlichkeitsrechnungsähnliche Konstrukte, die eben die Quantenmechanik nutzen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und wie arbeiten wir mit Quantenalgorithmen? Also wir haben natürlich unser Quanten-Software-Team und wir haben auch die Basis, um Algorithmen weiterzuentwickeln. Das ist wirklich eine neue Informatik auch. Aber im Wesentlichen arbeiten wir mit unterschiedlichen Partnern zusammen, die sich dann in zum Beispiel Financial Services, FS, reinstürzen und in dem Bereich Quantenalgorithmen so customizen, so aufsetzen, dass sie auf einem ionenfallenbasierten Quantencomputer laufen können. Mhm. Also es ist nochmal wirklich eine komplexe Geschichte, zu der wir und an der wir mit Partnern arbeiten. Mhm. Natürlich immer mit dem Fokus, einen Standard zu entwickeln, der als Lösung und lösungsorientiert auf unserem System läuft. Mhm. Ja? Also an der Stelle vielleicht auch nochmal so die Herausforderungen von Deep Tech. Mhm. Und was gibt es an deeper Tech als Quantencomputing? Ja, wir sind Spin-off von der Universität Siegen. Und in dem Moment, wo man ausgründet, dreht man ja eigentlich dieses Konstrukt an einem Lehrstuhl, entsteht alles aus so einem Technikgedanken. Mhm. Ja, alles auf alles, was irgendwie aus der Quantenoptik, der Quantenmechanik kommt, ist am Lehrstuhl gelaufen. Mhm. Es war technikgetrieben, rein technikgetrieben. Mhm. Und auf einmal dreht man quasi das ganze Konstrukt in die Richtung, dass alles Use Case und anwendungsgetrieben laufen muss. Mhm. Na, ich würde sagen, das ist die größte Herausforderung, die man so als Deep Tech Startup hat.
Ja, ich denke immer noch ein bisschen, aber ich glaube, das werden wir auch nicht final heute lösen, aber auf diesen Gedanken rum im Sinne von, ja, und was macht man denn am Ende damit? Also vermutlich gibt es quasi einfach diese wenigen, aber sehr präzisen Algorithmen, die man irgendwie umrechnen kann, wo ein Mathematiker sagen kann, okay, wir wollen jetzt hier im Finanzkontext zum Beispiel irgendwelche Grafiken auswerten lassen nach Wahrscheinlichkeiten, ob es jetzt hoch oder runter geht, um dann irgendwie High-Frequency-Trading machen zu können. Und so weiter. Und dann lässt sich das irgendwie vermutlich schneller und präziser berechnen von einem Quantencomputer, weil er vermutlich mehr und präzisere Berechnungen in kürzerer Zeit machen kann.
Ja, ganz genau. Also vielleicht spanne ich mal so ein Bild auf, Louis, was so in der Zukunft mit Quantencomputern möglich sein wird. Ja, also da kann man lange drüber philosophieren und man kann da die wahnsinnigsten Bilder an die Wand malen, ja. Be afraid of the enormity of the possible ist so ein Ausdruck, den wir bei uns hier an die Wand gehängt haben, weil eben das, was vor uns liegt, da so enorm wird. Ja? So ein Quantencomputer beinhaltet nicht die eine Lösung für ein Problem. Also wir entwickeln jetzt nicht irgendwie eine spezielle Rostschutzfarbe, die direkt an der Küste 20 Jahre hält, sondern wir entwickeln ein Werkzeug, das querbeet über alle Branchen und Industrien maßgebliche Veränderungen mit sich bringt. Veränderungen, die Wettbewerb maßgeblich beeinflussen werden. Ja, also ob das im Bereich Pharma, Aerospace, Chemie, Energy, Financial Services und Ähnliches ist, das ist wie die Entwicklung von Feuer oder von dem Rad oder zeitgleich.
Ja? Also eigentlich überall, wo rechenintensive Algorithmen laufen, könnte die Anwendungsfälle haben.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und an der Stelle, vielleicht um mal so ein Empfinden zu bringen, weil welche Sachen kann ich denn heute nicht lösen? Also ich würde sagen, Otto Normal und auch Jan Leisse vor Elektron, ich hatte immer das Gefühl, okay, mit unseren Supercomputern, mit dem, was wir an Rechenleistung haben, es wäre schön, das alles nochmal schneller zu machen, aber im Wesentlichen können wir die großen Sachen schon rechnen und bewegen. Ja, und ich war vorher bei Albrecht Bäumer, unserem Familienunternehmen, Schaumstoffschneidemaschinen. Deswegen kenne ich mich so in dem Markt ein bisschen aus. Und da gibt es so zwei Themen, die wir immer wieder bewegt haben. Das ist einmal Nesting, also es ist so eine Art Zusammenpuzzeln von Teilen, die ich aus einem Schaumstoffblock rausschneiden möchte. Ja, also ich habe einen großen Block, 60, 90, 120 Meter lang und ich möchte Matratzen und Möbelteile aus diesem Block rausschneiden. Also muss ich die da reinpuzzeln, so dass ich möglichst wenig Verschnitt habe oder möglichst gut geschnitten habe oder möglichst schnell schneide und ich kann das optimieren. Ja, es gibt auch Algorithmen dafür, aber es ist erstmal ein riesengroßes, komplexes Rechenkonstrukt, bei dem ich nicht wirklich zu einer optimalen Lösung komme. Ja, Quantencomputer werden da viel und stark weiter bei helfen. Oder wir sind hier in Siegen, unser Headquarter ist in Siegen in der auf der dritten Etage über der Post. Und wir sehen jeden Morgen die gelben VW-Busse wegfahren. Routenprobleme. Ja, und das zu planen, wie so Pakete ausgeliefert werden. Also vom Sender zum Empfänger. Und dann hat in einer Straße feiern irgendwie drei Personen ihren 60. Geburtstag. Auf einmal kommt da so fünfmal so viele Pakete an. Trotzdem bleibt die Routenplanung erstmal so, wie sie ist. Ja, weil man es einfach nicht so schnell rechnen kann. Oder wenn man nochmal ein Beispiel aus dem Bereich Simulation, wenn ich so eine Schaumstoffproduktion simulieren möchte. Ich habe unterschiedliche Chemikalien mit unterschiedlichen Temperaturen, unterschiedlichem Druck. Ich habe Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Und so ein Rezept wirklich mal zu simulieren, ist äußerst schwierig. Da kann man ganz grob arbeiten. Und ich erinnere mich daran, dass so Schäummeister immer die gottähnlichen Chefs der Produktion von so einem Schaumstoffblock waren, weil die einfach ein Bauchgefühl hatten. Ja? Man kann sowas heute noch nicht so simulieren und rechnen. Quantencomputer machen das möglich. Quantencomputer werden in dem ersten Schritt und vielleicht nochmal, ja, was ist denn möglich und was können denn Quantencomputer heute? Ja, heute ist es so, dass Quantencomputer im Wesentlichen Spielprobleme lösen können. Ich würde sagen, es ist ein kleines bisschen mehr als nur Proof of Concept, aber im Wesentlichen sind es so erste kleine Beispiele, mit denen man zeigen kann, wie Quantencomputer arbeiten. Bringen die heute wirklich schon den Durchbruch und den disruptiven Mehrwert im Markt? Nein. Aber es steht eben am Anfang. Ja, ich glaube, dass als nächster Schritt Simulation und Optimierung im Fokus sein werden, weil man bei Simulation und Optimierung will ich ja nicht das eine richtige Ergebnis, sondern eben einen Algorithmus oder ein Ergebnis besser machen. Es besser optimieren halt oder besser simulieren.
So, ja, ich denke, also quasi dieses Chinese Postman Problem oder Briefträgerproblem auf Deutsch ist vermutlich das, wo ich es am besten greifen kann und vielleicht auch der Zuhörer, weil wirklich Logistik so ein riesiger Teil quasi von allem ist, also quasi jedes Produkt, was ich im Supermarkt kaufe, ist ja erstmal quasi schon mal irgendwo bei einem Bauern abgeholt worden, von einem LKW und dort muss der LKW schon die Route von Bauernhof zu Bauernhof irgendwie sinnvoll planen und dann muss es quasi irgendwie nach Deutschland geschifft werden und dann von Hamburg mit dem LKW dann wieder zum Verteilerzentrum und von dem Verteilerzentrum zu dem Verteilerzentrum. Und dann ist es ja so, dass in so einer Route meistens halt mehrere Stationen stattfinden und dass es ja nicht irgendwie ein Briefträger ist, der halt drei Leute irgendwie oder 30 Leute quasi abläuft, sondern es sind halt hunderttausende Briefträger, die da unterwegs sind. Oder ich habe bei Flaschenpost, im Studium eine Zeit lang so Sprudel den Leuten hochgetragen. Das ist einfach Wahnsinn, quasi wie viel Optimierungspotenzial da drin steckt. Und da gibt es natürlich gute Algorithmen. Aber also es lässt sich halt einfach im Moment nicht wirtschaftlich quasi abdecken, das zu perfektionieren. Und ich glaube, wenn dann irgendwann Quantencomputer bezahlbar wären, könnte das schon spannend sein, da noch zu optimieren.
Vor allem, ich habe halt bei diesem Traveling Salesman Problem, habe ich einen Kontaktpunkt mehr und ich muss halt mit jedem Produkt den Kontaktpunkt auch mit reinrechnen. Ja. Also eine wahnsinnige Steigerung pro Variable, die ich mit da reinnehme. Ja. So, und an der Stelle auch, wenn ich sowas mit klassischen Computern rechne, ich habe eben gesagt, klassische Computer, wenn ich da die Leistung steigern möchte, da muss ich auch mehr Hardware hinstellen. Doppelt so viel Rechenpower, doppelt so viel Hardware. Bei Quantencomputern ist das so, dass man eben ein einzelnes Qubit mit dazu nimmt. Und man steigert mit einem Qubit die Rechenleistung. Also ich habe ein System mit zwei Qubits, ich tue eins mit dazu und die Rechenpower verdoppelt sich. In unserem Fall ist das dann ein einzelnes Atom. Und das ist eben die Rechenpower. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über Energie sprechen, Sustainability, ich weiß, dass es viele Rechenzentren gibt in Deutschland, in Europa, die einfach wegen der Netzauslastung, wegen der Verfügbarkeit von Energie schon gar nicht auf 100% Leistung laufen können. Also auch aus dem Blick, nicht nur, was wäre möglich, sondern was an Energie habe ich, um das oder das zu tun. Allein aus dem Blick braucht es auch eine andere Lösung. Quantencomputer, ionenfallenbasierte Quantencomputer werden an der Stelle auch energetisch besser laufen. Ja, unser System wird so groß sein wie eine einzelne Garage und wird so viel Energie verbrauchen wie in Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus. Mhm. Also auch da im Vergleich Wahnsinn, was da möglich sein wird. Ja? Also kommt man von der Simulation und Optimierung dann irgendwann zu den wirklich großen Themen. Irgendwann, ich würde sagen, dass wir schon noch so 3, 4, 5, 6 Jahre da ins Land gehen, dass da noch 3, 4, 5, 6 Jahre ins Land gehen werden, um wirklich so harte Probleme zu lösen. Ja, also wenn man so über die großen Sachen spricht, Medikamentenentwicklung, also individuelle Krebstherapie auf Basis der individuellen DNA, wirklich Krankheiten zu lösen. Mhm. Ja, ich komme zu dem Beispiel Medizinentwicklung gleich auch nochmal zurück, um eben Algorithmus, Datensetup nochmal zu beschreiben. Oder viele Themen, wir sagen Saving the Planet, also alles, was so Carbon Footprint anbelangt. Ja, dass man berechnen kann, wo stelle ich meine Wind-, meine Sonnenenergie, Kraftwerke auf, um da noch effizienter zu sein. Oder ganz einfach Predicting Disasters, also Wettervorhersagen. Ja, das sind ja immer nur ganz grobe Abschätzungen. Und wie oft haben wir irgendwie 20.15 Uhr Tagesthemen und man, auf jeden Fall war das in meiner Jugend so, und man guckt sich einmal die Wettervorhersage an und sieht, okay, morgen wird es wunderbar und dann regnet es am nächsten Tag ab mittags. Ja? Und zu guter Letzt das ganze Thema Kryptographie. Ich gehe davon aus, dass 2030 jeder Code lösbar ist.
Ja, ja.
Quantencomputer werden da wirklich große Dinge verschieben und verändern. Und was bedeutet so Kryptographie? Also es ist Verschlüsselung. Ja, Quantencomputer werden alles entschlüsseln können. Und heute ist so eine Verschlüsselung ja immer abhängig davon, wie die Rechenpower ist. Also wenn ich viel Rechenpower habe, dann brauche ich weniger Zeit, um so einen Schlüssel zu lösen. Ja, und die Zeit schützt eben. Wenn ich heute in der Industrie oder irgendwo bei irgendeinem Dienst oder in der Sicherheit unterwegs bin, dann sage ich ja immer, ich möchte was verschlüsseln und ich gebe damit gleichzeitig auch an, für wie lange. Also wenn ich heute irgendwelche Daten verschlüssel, ja, und die dann von A nach B schicken möchte, ja, und sicher gehen möchte, dass dann irgendein Datenpaket 10, 15 Jahre sicher gespeichert, abgelegt, gehalten wird, ja, dann müssen wir uns heute schon überlegen, okay, ich verschicke heute irgendein Datenpaket, weiß nicht, von einem Headquarter zu irgendeiner Niederlassung, oder von einer Botschaft zu einer anderen Botschaft oder weiß der Teufel. Und dann will ich ja über den Zeitraum das auch sicher irgendwo hinlegen und sicher haben. Wenn irgendjemand dann diese Daten, die er noch nicht entschlüsseln kann, aber auf jeden Fall speichern kann, schon mal hat, ja, dann wird er die auch irgendwann die nächsten Jahre oder Jahrzehnte auch entschlüsseln können. Und das ist ein Thema, mit dem man sich heute sehr stark auf der Sicherheitsseite beschäftigt.
Das heißt aber im Umkehrschluss, also ich meine, das war jetzt in den letzten Jahren eh schon ein Thema, oder jetzt nicht in den letzten Jahren, seitdem es Passwörter gibt, gibt es Leute, die Rainbow Tables durchlaufen lassen und Passwörter raten. Deswegen gibt es Brute Force Schutz, der wird vermutlich weiterhin auch helfen. Aber es wird einfach immer mehr Gefahren geben bezüglich Leute haben Passwörter, die sie für sicher halten, die sich dann aber vielleicht dann auf einer Webseite, die keinen Brute-Force-Schutz hat, easy hacken lassen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also egal was für Passwörter oder ob man irgendwie anders absichert. Genau. Ich würde so weit gehen, zu sagen, dass in dem Moment eben nichts mehr sicher ist.
Auch Bitcoin?
Ja.
Also weil, jetzt kommt also die große Frage.
Die Bitcoin-Entschlüsselung ist natürlich Teil davon.
Ja. Also weil Bitcoin heißt ja einfach nur, ich habe einen Public Key, ich habe einen Private Key. Theoretisch also ist es natürlich einfach ein sehr langes Passwort.
Ja,
genau. Aber dieses sehr lange Passwort lässt sich ja theoretisch schon auch lösen.
D'accord.
Und da gibt es
also keinen wir reden jetzt von der Zukunft. Mhm. Wir reden jetzt nicht in 1, 2, 3, 4 Jahren. Mhm. Wir reden darüber hinaus. Nur das, was ich sagen möchte, ist, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass es den Zeitpunkt gibt, an dem alles, was heute wirklich hochsicher ist, entschlüsselt werden kann.
Mhm. Wann glaubst du, sind Bitcoins wertlos? Quasi ganz konkret gefragt. Sind das 10 Jahre, sind das 100 Jahre? Also geht's quasi, ist das auch ein Stromproblem? Also weil ich meine, diese ganzen Berechnungen müssen ja auch irgendwie dann mal laufen.
Ja, aber also ich glaube, dass das jetzt irgendwie, da irgendwas abzuschätzen, ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Okay. Und das würde bei mir dann so ein prophetisches Ausmaß voraussetzen.
Okay, ja? Okay.
Aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass man sich sowohl auf der Hardware- als auch auf der Software-Sicherheitsseite Gedanken machen muss, wie Post-Krypto, Post-Quantum-Krypto aussehen soll und was man da macht. Ich glaube, man muss sich heute schon Gedanken darüber machen, wo speichere ich, wo lege ich Dinge ab und wie komme ich auf die nächste Generation der Sicherheit. Ja? So, und vielleicht an der Stelle nochmal, ich habe eben gesagt, persönliche Medikamente, dieses Bild irgendwann in der Zukunft wirklich für mich bei einer Erkrankung, für mich mein einzigartiges Medikament zu entwickeln. Jetzt gibt es ja so Breitband-Medikamente, die für eine Erkrankung und viele, viele Personen irgendwie helfen soll. Und an der Stelle nochmal, ich habe gesagt, es gibt diesen Dreiklang aus Data Lake oder wirklich Industrieproblem. Mhm. Dazu gehört dann für mich auch Sensorik und wo kommen denn die Daten her? Dann gibt es eben diesen Quantenalgorithmus und diese neue Informatik, wirklich einen Algorithmus passend zu den Daten, passend zu der Hardware aufzusetzen, der auf einem Quantencomputer laufen kann. Und dann eben die Quantenhardware. So, und meine Message, das, was ich betonen möchte, ist, es geht nicht nur um die Hardware. Es geht auch um, wo kommen die Daten her? Also dieses Thema digitale Patientenakte. Ja, mein Vater war im Krankenhaus. In dem einen Krankenhaus wird das Blut abgegeben und dann wird man zu dem Spezialisten nebenan geschickt, anderes Krankenhaus, und man kriegt einen Fax mit oder ein Printout. Ja, über Jahre medizinische Daten von Personen wirklich in einer Datenbank und zusammenzutragen, ist so ein Thema, das wir weiter vorantreiben müssen. Digitalisierung. Warum sollte man in der Prozessindustrie wirklich jetzt schon Fokus auf Sensorik legen, wenn ich heute weiß, dass ich die Daten sowieso nicht nutze?
Wobei ja jetzt, also so wie du das Thema beschreibst, entsteht da ja auch eine Angst. Also wenn quasi jeder Data Lake, der dann irgendwo liegt, hackbar ist, wenn jede digitale Patientenakte hackbar ist, wenn quasi alle Daten, die irgendwo liegen, auf die ja Leute zugreifen können müssen, sonst ist es ja wertlos. Also klar kann man auch sagen, okay, wir machen das alles offline, aber dann ist ja Quatsch. Also so, da muss ja dann Arzt A drauf zugreifen können und Arzt B zugreifen können und im Idealfall vielleicht sogar der Patient auch drauf zugreifen können. In dem Moment habe ich ja wieder die Gefährdung, wenn du jetzt sagst, okay, alles, was kryptografisch irgendwie verschlüsselt ist, lässt sich lösen. Ja. Natürlich kann man sagen, okay, dann musst du halt irgendwie eine Zwei-Faktor-Authentifikation machen. Aber vielleicht lässt sich auch irgendwann ein zweiter Faktor quasi.
Authentifizierung, ja.
Ja, also da entsteht natürlich jetzt auch, glaube ich, bei Leuten, die das hören, so das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, vielleicht will ich das doch nicht mit der digitalen Patientenakte. Mhm. Was sagst du denn?
Ja, also aber ich glaube an der Stelle, man kann sich vor Fortschritt ja nicht versperren. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man ein Regularium hat, wie man mit Daten, mit persönlichen Daten, so DSGVO und so weiter. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man sich Gedanken dazu macht. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich Gedanken zur Sicherheit macht. Und ich meine, dass einfach in der Zukunft sehr viel mehr möglich sein wird als heute. Natürlich bin ich notorischer Optimist und ich glaube daran, dass man gute Sachen damit tut. Und ich glaube an das Potenzial hinter der Technologie. Natürlich gibt es auch immer eine dunkle Seite und Themen, die dann auch anstehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, aber jetzt Angst als Haupttreiber einzusetzen oder zu sehen, das ist, liegt mir so fern.
Ja, ich würde halt sagen, quasi grundsätzlich ist Angst, glaube ich, nie ein guter Motivator, aber quasi bei bestimmten Themen kann es halt einfach auch Sinn machen, langsamer zu sein. Und ich wäre ein großer Fan von einer digitalen Patientenakte. Also so ich finde es so furchtbar, dass ich quasi, es gibt irgendein Röntgenbild und dann muss ich anfragen, ob das per E-Mail mir zugeschickt werden kann. Und dann ist das auch schier technisch nicht möglich, das von dem Gerät irgendwie per E-Mail dann rauszuschicken. Und nach drei Versuchen klappt es dann und dann muss ich es zum nächsten Arzt, der dann aber irgendwie gerade das Format nicht auslegt. Es ist ja Katastrophe.
Ja, genau. Also es ist Medizin schon nervig. Funktioniert. Ja, genau. Also sehe ich genauso. Und ob jetzt irgendwie, ich habe mir 2021 zweimal mein Schlüsselbein gebrochen, ob die Fotos von dem Schlüsselbeinbruch jetzt irgendwo im Internet liegen oder nicht, irgendwo zugreifbar sind oder nicht, verschlüsselt oder nicht, hochsicher oder nicht, das ist mir, also ich glaube, dass ein Mehrwert da sein kann, der uns allen hilft. Und ich glaube, man muss das immer in so einer Waage betrachten. So, aber das, die Beispiele waren jetzt, also ich versuche es so plakativ wie möglich zu machen, wohlwissend, dass das, was heute die Maschinen lösen und wofür man die Maschinen nutzen kann, eben am Anfang ist. Und trotzdem glaube ich, dass es richtig ist und wichtig ist, in so großen Bildern zu denken und diese Zukunft so zu begreifen oder die Möglichkeiten so zu begreifen. Ja, also ich habe eben gesagt, be afraid of the enormity of the possible. Ich möchte jetzt nicht die Angst hervorstellen, aber die Großartigkeit, so eine Art Utopia der Möglichkeiten in der Zukunft. Und ich glaube, wir in Deutschland, wir in Europa, wir müssen uns überlegen, okay, was bedeutet denn auch, was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Wie kommen wir dahin, dass wir so eine technologische Souveränität haben? Weil das Werkzeug einfach so groß ist. Ja. So, und das ist so ein Thema, dass wir auf jeden Fall für uns, ist ja immer so ein bisschen die Frage, was sind so die eigenen Werte, was sind die Werte von Elektron und in welche Geschäftsbereiche möchte man rein? Uns ist schon wichtig, dass wir hier in Deutschland oder aus Deutschland raus für Europa, für die Welt was Gutes tun. Ja, wir wählen so unsere Partner aus. Wir sind in unterschiedlichen Konsortien. Es ist immer so eine Verbindung aus Industrieunternehmen plus Partner auf der Software-Seite. Und wir arbeiten in vielen Projekten und über so eine Werteskala wählen wir unsere Partner aus und überlegen, was wollen wir wirklich mit denen machen und in welche Richtung wollen wir uns auch weiterentwickeln. Ja, wir haben so ein Volumen von roundabout 15 Millionen Euro an Fördergeldern, wirklich geförderte Projekte zusammen mit Lehrstühlen, mit Universitäten, mit Instituten. In diesen geförderten Projekten arbeiten wir an unterschiedlichen Maschinengenerationen. Fokus ist auch immer, dass wir einen Use Case mit dabei haben. Immer irgendwas aus der Industrie zum Thema Nesting, zum Thema Financial Services und so weiter, gibt es unterschiedliche Player, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, wie gesagt, am Lehrstuhl, denke ich, immer von der Technologie kommt. In Elektron, in einem Deep Tech Startup, da muss der Nutzen und der Use Case und das, was man, womit man Traktion, womit man Umsatz in der Zukunft machen möchte, im Fokus stehen. So, und da ist unser Fokus immer darauf, dass wir in der Zukunft Rechenzeit verkaufen wollen. Also nur Hardware zu verkaufen, das meine ich, würde in dem Bereich Quantencomputing nicht funktionieren. Man muss immer in Lösungen denken. Und genauso haben wir die Maschinen, die wir bisher verkauft haben. Also wir haben zwei Maschinen an die deutsche Luft- und Raumfahrt verkauft. Einmal einen Demonstrator und dann so ein weiterführendes System von der Performance ausgereifter, von der Zeitschiene auch später hinten. Wir sind in einem partnerschaftlichen Konsortium zusammen mit NXP, das ist ehemals Philips Semiconductor und Parity QC, das ist so ein Quantencomputer-Betriebssystem-Provider aus Österreich, mit denen wir da zusammen an diesen beiden Projekten arbeiten, haben wir eben zwei Maschinen verkauft. Dann haben wir, und es gab eine Pressemitteilung vor zwei Wochen, Ministerpräsident Wüst war hier bei uns in Siegen. Wir arbeiten daran, ein hybrides System, also die Kombination aus einem klassischen Supercomputer, der in Jülich, am Forschungszentrum Jülich steht, in Kombination mit unserem ionenfallenbasierten Quantencomputer voranzubringen. Ja, sind ist ein Volumen von 21 Millionen Euro, in dem wir eben auch wieder sehr Use-Case-basiert da die Kombination aus Quantencomputer und Supercomputer zusammenbringen. Ja, klassische Technologie und Quantencomputing. Und Ziel ist eben diesen Q-Day, diesen Punkt, an dem ein Quantencomputer wirklich was Nützliches liefern kann. Ja, wir hatten eben Beispiele Logistik und Pharma und so weiter, Optimierungsprobleme, Simulationen, diesen Q-Day, der freundliche Versprecher, ja. den Q-Day eben so früh wie möglich zu haben und das mit unseren Partnern zusammen voranzubringen, kommt mir wieder in den Kopf, ja, dieser Dreiklang, Hardware, Quantenalgorithmus, mhm. Industrie, Use Case, Data Lake. Mhm. Also auch da ist es wichtig, dass man die richtigen Partner hat, mhm. mit denen man eben wirklich Dinge auseinandernimmt, die auch schon ein Quantenverständnis haben.
Mhm. Du redest jetzt viel von Partnern, aber ich meine, langfristig, jetzt auf in 20 Jahren, sollte es ja ein solides Geschäftsmodell geben. Also im Moment seid ihr ja auf Investoren angewiesen. Was bei mir jetzt ganz oft im Kopf rumspringt, ist dieses, okay, vielleicht ist das so ein bisschen dann wie Nvidia vom Geschäftsmodell her. Also quasi auf der einen Seite wird Hardware verkauft, auf der anderen Seite kann man sich aber auch einfach Rechenleistung mieten und muss gar nicht zwingend die Hardware selbst betreiben. Ist das so quasi perspektivisch, wo ihr hin wollt?
Ja, also das kann man schon damit vergleichen, auf jeden Fall. Fakt ist, dass Quantencomputer wahrscheinlich erstmal nicht bei jedem Bürger zu Hause oder in der Hosentasche in einem Smartphone oder in einem PKW und so weiter sein wird, sondern man wird per Remote auf ein Rechenzentrum zugreifen und die Rechenzeit nutzen. Mhm. Ja, und dann über irgendeine Plattform den Algorithmus einspielen auf eine Hardware, die irgendwo dezentral steht. Mhm. Ja, genauso und genau daran arbeiten wir auch. Mhm. Sowohl hier bei uns in Siegen, im Headquarter, und wir haben einen zweiten Standort in Hamburg. Da ist so das Thema Fabrication-Fokus. Aber an beiden Standorten haben wir natürlich Rechenzentrum, ähnliche Strukturen mit Quantencomputern. Mhm. Ja? Mhm. Dieser Remote-Zugriff, das ist das, was jetzt auch immer mehr und stärker gefordert wird. Auch wenn wir einige Maschinen, einiges an Hardware verkauft haben und sind da auch einige Themen in der Pipeline. Aber das längerfristige Ziel ist, und ich glaube, dass sich der Markt auch so entwickelt, dass Quantencomputer eben per Remote genutzt werden. Mhm, ja.
Wenn ihr jetzt Hardware verkauft, wie ist das mit quasi der Sorge, dass jemand Technologien klaut? Also kann man das sich alles als Patent schützen lassen oder besteht da auch das Risiko? Muss ja auch gar nicht der sein, der es eingekauft hat, der kann ja vielleicht auch einfach nur Mittelsmann sein. Das heißt, den hat man wunderbar überprüft. Habt ihr da Sorge und gibt es da Werkzeuge, wie man dagegen vorgehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon einiges an Regularien. Mhm. Ob das Dual-Use oder reine IP-begrenzende Themen sind. Ja, das Risiko ist da und begleitet uns täglich. Und es gab auch die eine oder andere Erfahrung in dem Bereich.
Okay, willst du erzählen?
Ich würde sagen,
ist das schwierig?
Also ich würde erstmal gerne beschreiben, wie wir so damit umgehen. Also ich glaube, es ist wichtig zu sehen, welche Daten man hat und erstmal auch klar zu haben, wo möchte ich die speichern. Ja, das sind jetzt die Daten, die wir intern bei uns haben. Ja, dass ich die nicht auf irgendeinem Stick hin und her transportiere. Also so, dass die 0815 Themen, die jedes Industrieunternehmen kennt. Mhm. Ja, dann auf der IP-Seite natürlich haben wir ein Fokus darauf, die richtigen Sachen zu schützen. Mhm. Nur wenn ich IP vorantreibe und Patente anmelde, dann veröffentliche ich in dem Moment natürlich auch, woran ich überhaupt arbeite. Mhm. Will ich das immer? Das ist dann eine Frage, die wir uns immer wieder stellen und so oder so entscheiden. Mhm. Wenn ich sage, ich möchte irgendwas schützen, ist es immer wichtig, dass ich dieses Freedom to Operate habe, also FTO. Im Venture Capital Kreis ist das bekannt, weil es bedeutet, dass man als Startup die Technologie, die man umsetzt, auch nutzen darf. Mhm. Und dass es nicht irgendwelche Wettbewerber oder Marktbegleiter gibt, die einen irgendwie einschränken. Mhm. So, also FTO ist ein Thema. Und die, wenn man dann seine Basis gesettelt hat, und natürlich, wir sind ein Spin-off von der Universität Siegen. Natürlich haben wir mit der Universität Siegen und anderen Partnern aus Zeiten des Lehrstuhls so IP-Vereinbarungen. Mhm. Und natürlich war es erstmal wichtig, das klar abzugrenzen. Wenn man das dann hat und wenn man eigene Prozesse aufgesetzt hat, um an Patenten zu arbeiten, das, Louis, kannst du dir so vorstellen, die Freiheit der Wissenschaft. Ja, da geht's nicht um Patente. Also Forscher und Patente ist erstmal irgendwie ein Dissens. Und das andere Thema ist, dass ich natürlich in so einem Patent- und Patentierungsprozess ganz klare Raster und Strukturen habe. Wir und die Wissenschaft arbeitet erstmal viel freier. Mhm. Wir als Startup haben mit null an Prozessen und null an Strukturen angefangen. Und dann so ein fester IP-Prozess sowas aufzusetzen, war schon eine große Aufgabe. Wir machen das sehr erfolgreich mit einem Patentanwalt aus oder mit mehreren Patentanwälten aus München, die auch schon Kompetenzen als wirklich Quantenphysiker an Bord haben, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Und so viel wie möglich kaufen wir dann ein. Mhm. Natürlich muss der Gedanke immer von uns kommen. Also so arbeiten wir an IP. So schützen wir unsere Basis auch. Und dann geht es immer mehr darum, wie mit was für Patenten schütze ich denn den Bereich, in dem ich unterwegs bin. Mhm. Ja, also kann man sich überlegen, ob ich Patente anmelde, die gar nicht direkt was mit meiner Kerntechnologie zu tun haben, sondern ich mache es quasi wie so ein Zaun um mein Grundstück. Mhm. Ja, so. Ist immer fraglich, wie viel Energie man darauf bringen möchte, weil schlussendlich, du hast eben Nvidia gesagt, hey, lass uns so viel wie möglich Open Source sein und einfach schneller als jeder andere. Mhm. Und damit, würde ich sagen, wäre der maximale Nutzen auf unserer Seite. Ja, das ist so auf der IP-Seite. Und jetzt nochmal Sicherheit. Also wir sollten schon so übergeordnete Themen, Wirtschaftsspionage, ich lasse das mal so stehen und ähnliche Dinge einfach mal vordenken und uns schon überlegen, wie stellen wir uns auf, wie werden wir so sicher, dass auch solche Fälle irgendwie betrachtet, beachtet sind. Ich habe eben gesagt, Quantencomputing ist eine herausragende Dinge werden möglich, die dann übergeordnet politisch wichtig sind. Ja, und an der Stelle, glaube ich, muss man sich überlegen, Mensch, wie baue ich ein Konstrukt IT-seitig, Hardware-seitig, das an der Stelle auch wirklich sicher ist. Nicht, dass jemand irgendwie einbricht und unsere Kompetenz irgendwie in die Finger kriegt.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein riesen Thema für euch in der Zukunft. Also ich habe mal eine Doku gesehen von TSMC, also Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ich habe es gerade extra nochmal nachgeschaut. Der größte Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte sind, also die stellen halt diese Chips her und quasi deren Technologien ist, glaube ich, relativ ähnlich dann wie bei euch sind. Theoretisch, klar, kann man ein Patent anmelden, aber dann weiß vielleicht auch jemand, wie man es macht. Zum Teil müssen sie das vielleicht auch machen, aber ich glaube, also die Gefahr, dass quasi in dem Fall vielleicht dann überwiegend China sich diese Technologien schnappt, ist halt einfach wahnsinnig hoch. Und ja, das ist dann irgendwie ein riesiges politisches Ding und ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, das unter Kontrolle zu halten. So. Wie,
genau, das ist so.
Ja. Abgesehen davon, was siehst du im Moment so als größte Challenges für euch und euer Unternehmen, weil ihr seid ja jetzt doch in diesem Game von Quantencomputern vermutlich einer der kleinsten Player. Aber schön zu wissen, dass es auch in Deutschland einen Player für Quantencomputer gibt. Was sind da so die Challenges?
Also es ist schon so, es gibt riesengroße Player, Google, IBM, Microsoft, you name it, Honeywell und so weiter. Und mit wahnsinnigen anderen technischen Capabilities. Alleine diese Frage, Mensch, wie komme ich aus dem Deep Tech und mache wirklich ein Produkt daraus? Dafür braucht man schon auch Engineering, Know-how, Prozesse, Kapazitäten. Und natürlich ist so ein Netzwerk und Reach-out in andere in andere Regionen enorm wichtig. Ja, ich würde sagen, und natürlich, also ich habe eben gesagt, ich mache alles außer Physik. Ja, ich glaube, dass wir die richtigen Kompetenzen an Bord haben und ich bin mir sicher, dass wir noch technische Hürden haben, die man auch erstmal erklimmen muss. Bin ich der Falsche, um da tiefer in die, mehr in die Tiefe zu gehen? Also ich würde sagen, aus meinem Blick sind die großen Herausforderungen, so ein Wachstum überhaupt erstmal abbilden zu können. Ja, wir waren Ende 2020 4 Mitarbeiter. Wir haben dann die ersten Förderprojekte gestartet und waren der Überzeugung, ja, so 2025 klein und fein das Schnellboot zu bauen und haben dann angefangen, Maschinen zu verkaufen. Haben dann natürlich viele, viele Dinge mit dazugelernt, aber natürlich auch an Mannstärke enorm zugelegt.
Ihr seid jetzt 100 Leute?
Wir sind jetzt an die 60 Personen. Ja, und ich bin mir sicher, dass wir Ende diesen Jahres so nochmal 15, 20, 25 Personen mit dazu kriegen. Ja, an der Stelle, so Fachkräftemangel ist ja immer in aller Munde. Ich habe das Gefühl, dass wir dadurch, dass wir Quantencomputer bauen, ja, und Quantum ist schon mega sexy, ja, und B, dass wir die Möglichkeit bieten, aus der Forschung, aus der Science so rauszukommen und dann in einem Unternehmen zu arbeiten, das mehr ist. Also wir arbeiten stark daran, dass wir wirklich ein Team sind, dass es um die Freude an der Arbeit geht. Ja, dass diese Frage nach Work-Life-Balance nicht immer im Mittelpunkt jedes Gespräches steht, sondern dass ein Teil von Work zu Life wird. Und dass man eben daraus Kraft zieht und nicht nur verbrennt und sich verausgabt. Ja. Und dass wir die richtigen Typen zusammenwürfeln und daraus ein unschlagbares Team machen. Die größte Herausforderung ist dann aus so einem Team, ja, von eben den 3, 4, 5 Mitarbeitern hoch auf die 20 und jetzt so an die 60 und mehr im Blick zu haben, dann eben diese Kultur weiter zu behalten. Und eben Spaß in den Mittelpunkt zu stellen und Freude daran, was man hier gemeinsam machen darf. Das ist schon eine große Aufgabe, weil natürlich Aufgaben, es gab vorher Kollegen, die ganz viele unterschiedliche Themen bearbeitet haben und jetzt auf einmal nur das Thema Benchmarking bearbeiten zum Beispiel. Oder ganz breit aufgestellt und Hardware, Software, beides gemacht haben und jetzt einen Fokus nur auf Software haben. Ja? Und so wird immer mehr eine richtige Organisation daraus. Also wir haben eine Matrix-Organisation mit unterschiedlichen Fachbereichen und darüber dann unterschiedliche Projekte, die laufen. Die Projekte ziehen sich quasi aus den Fachbereichen die Mitarbeiter, die sie brauchen. Aber das bedarf natürlich auch immer so Roles, Responsibilities. Und dann wirklich einen Fokus auf so eine Rolle zu legen und dann auch sowas wie Leadership mit reinzubringen. Ja, das würde ich sagen, ist wirklich eine große Herausforderung. Schön ist, dass wir weiter die richtigen Personen kriegen, dass wir eben mit diesem Mix aus sexy auf der Technikseite und viel Freude auf der Miteinanderseite und organisatorischen Seite, dass wir da was Gutes zusammenkriegen. Und ich glaube auch, dass die Mischung aus extrem gut auf der Technikseite kombiniert mit so einem Business-Mindset, dass das schon echt unique ist. Du hast eben gesagt, ja, dass wir wahrscheinlich einer der kleineren Player sind. Also es gibt ohne Ende kleinere, also ohne Ende ist falsch, aber es gibt eine Menge an kleineren Startups, die also kopfzahlenmäßig nochmal kleiner sind und natürlich auch noch mehr aus so Science-Bereichen kommen und viel wissenschaftlicher unterwegs sind. So, ich glaube, diese Veränderung, die ist bei uns schon klar absehbar und wir sind wirklich eine Company. So, das glaube ich ist eine große Herausforderung. Team-Mindset und das wirklich so weiter aufzusetzen. Und dann ist natürlich auch eine Herausforderung, Finanzierung, investmentseitig das auch so aufzusetzen, wie man sich das vorstellt. Mhm. Genug Freiheitsgrade zu haben, aber auf der Venture Capital Seite, auf der privaten Investorenseite und auch auf der europäischen, deutschen und so weiter Seite die richtigen Gelder mit reinzukriegen. Ja, damit meine ich konkret, also wir sind Early Bird finanziert. Wir betrachten Early Bird wirklich als Partner, nicht nur Stupid Money, sondern wirklich ein Asset. Sehr gute Diskussionen mit Hendrik Brandes, Moritz Belling, Frédéric Dubois-Raymond, die einfach Gewehr bei Fuß stehen und einen Mehrwert bringen, nicht nur Geld. Ja. Und auf der Basis sind wir so weit gekommen, wie wir heute stehen. Und jetzt geht es darum, das auch weiter aufzubauen, die richtigen Investoren für größere Finanzierungsrunden zu haben, die das A vom Volumen mitgehen können, B dann auch das richtige Mindset reinbringen, auch Deep Tech verstehen, auch Quantum verstehen. Hey, es geht nicht um irgendwie einen Anstieg von ARR, also wiederkehrende Umsätze oder so schnell wie möglich Traktion. Nein, es geht um die richtige Plattform und das richtige System. Und das große Potenzial kommt eben auf der Zeitschiene später als bei so klassischen Ventures. So, und dann auf der Governmental Seite Europa, Deutschland. Also wir haben sowohl Gelder im Zugriff, die vom Land Nordrhein-Westfalen kommen. Und das ist auch oft Einzelpersonen und Ministerien getrieben. Ja, diesen Willen zu haben, obwohl wir hier in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen sind und obwohl es viele Akzeleratoren über die letzten Jahre gab, wirklich Deep Tech auch anzugreifen und das als Chance zu sehen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und genauso ist das auch mit Bundesministerien. Ich glaube, es ist wichtig, da zu verstehen, wie funktioniert Deep Tech, wie funktioniert Venture. Ja. Und natürlich, ich glaube, dass da große Schritte gemacht wurden. Ich glaube, dass sich auch wirklich viel verändert hat die letzten Jahre. Also seit 2020, da waren so Deep Tech-Themen so ganz am Anfang, habe ich das Gefühl. Und da ist schon viel mehr Verständnis, wie funktioniert denn so Venture Capital und was zieht es denn nach sich? Ja, aber ich würde sagen, es bleibt abzuwarten. Du hast eben ein Beispiel mit Fusionen. Es bleibt abzuwarten, ob so richtige Deep Tech-Themen, Fusionen, Quantencomputing, Space, auch was so Carbon Emissions und Technologien anbelangt. Es bleibt abzuwarten, wie solche Technologien in Deutschland und in Europa weiter bleiben können. Klassisch wurde einfach sehr viel von anderen Nationen aufgekauft. Ja.
Ey, ich bin sehr gespannt. Also ich werde auf jeden Fall euch mal auf dem Schirm behalten, was so mit Quantencomputern passiert. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, kurz bevor Bitcoins jedem kostenlos zur Verfügung stehen.
Ich sag dir Bescheid, bevor der große Durchbruch kommt.
Genau. ich habe mich sehr gefreut, dass du mich heute mal in die Welt eingeführt hast. Ich habe eingangs, als wir vor dem Podcast gesprochen haben, schon gesagt, Quantencomputer ist ein Thema, mit dem ich jetzt tagtäglich wenig zu tun habe. Aber ich fand's sehr, sehr spannend, da mal einzutauchen und ein bisschen zu lernen, was da vielleicht in den nächsten Jahren auf uns zukommt. War schön, einen kleinen Science-Fiction-Podcast zu machen, würde ich sagen.
Ja, sehr gerne. Große Freude, mit dir zu sprechen.
Ja, war viel, viel neuer Input für mich heute. Ich glaube, Quantencomputer werde ich vermutlich nie zu 100% verstehen, aber es war cool, mal so einen Einblick in diese Welt zu bekommen. Ich freue mich sehr, dass Deutschland auch so krasse Technologien dann doch am Start hat. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, wir sind ein bisschen hinten dran und so weiter, was Digitalisierung angeht. Und dann ist es immer schön, solche Geschichten zu hören. Ich habe mich gefreut, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne bewerten, teilen, abonnieren, was man eben auch in der Plattform machen kann, mit der ihr diesen Podcast hört. Und dann gerne bis zum nächsten Mal.